Wir blenden mal die erste Folie ein, genau. Ja, wir haben den Vers, den Text eben aus Richter 6 schon gehört in Teilen. Ich bin auf diesen Text in dieser Woche gestoßen und um es vorwegzunehmen, hier im Raum sitzen ganz viele Helden. Du bist einer. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass in dir ein Held steckt. Ja und Amen dazu oder habt ihr noch Zweifel? Also, dann, ja. Okay, also wir könnten eigentlich jetzt die Predigt beenden. Ich sage trotzdem nochmal dazu. Vielleicht hast du aber auch schon als Kind davon mal geträumt, Held zu sein. Ich hatte öfters so einen Traum. Ja, wir wohnten ja am Wasser und im Winter, da war das Wasser gestaut wegen der Mühle, ein Wehr. Und da bildete sich relativ schnell Eis. Und mein Gedanke war so, wenn da jemand eingebrochen ist, ich möchte sofort diese Person retten, ich möchte Held sein. Wer ist für dich ein Held? Es gibt natürlich Definitionen dafür. Jemand, der etwas Mutiges macht, der dafür bewundert wird, jemand, der was Ungewöhnliches macht. Und dafür vielleicht Applaus bekommt. Wir tauchen heute in die Geschichte ein, die sich im 14. Jahrhundert vor Christus abgespielt hat. Israel erlebt ein ständiges Auf und Ab, ein Rauf und Runter. Mal waren sie ganz eng an Gott dran, mal haben sie den Gott förmlich vergessen. Und wir haben es in dieser Geschichte gehört, sie war von einer unsicheren Zeit geprägt. Und wir blenden mal die nächste Folie ein. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, dass da immer wieder Fluchtbewegungen stattfanden. Allgegenwärtige Angst war zu spüren. Die Menschen wurden bedroht und beraubt. Dass in dieser Woche das Fahrrad unserer Tochter geklaut wurde, an der Schule, nachts allerdings. Das wäre für die Israeliten nur eine kleine Randnotiz gewesen. Das wäre was für die Portokasse gewesen. Hier ging es richtig zur Sache. Gleich 5 Gruppen von Feinden werden in unserem Text genannt. Da werden die Midianiter genannt, das waren Kamelnomaden aus den Wüstengebieten östlich des Jordans. Dann die Amalekiter, das war ein räuberisches Nomadenvolk, dann im Südwesten von Israel. Dann werden die Beduinen genannt, das waren die Söhne des Ostens. Indirekt kommt auch noch Gaza vor, das ist allgegenwärtig für uns. Da wohnten die Philister. Und dann gab es noch eine Bedrohung des Glaubens. Also das eben, was ich geschildert habe, war eine Bedrohung des Lebens, der eigenen Existenz. Und dann gab es die Bedrohung des Glaubens durch die Amoriter, die Götter der Amoriter. Die wurden nämlich von den Bewohnern des Landes, wo Israel reingegangen war, nach der Flucht aus Ägypten, die haben andere selbstgebastelte Götter verehrt. Und das war eine ständige Anfechtung auch für die Israeliten selber. Vielleicht sagst du, da habe ich wenig mit zu tun, das ist weit weg von mir. Ja, aber dennoch erleben wir Bedrohung der Existenzen des Lebens auch in der Presse in dieser Woche wieder rauf und runter. Beim Gazastreifen ging es wieder los. Hurrikan Melissa hat Milliardenschäden in Jamaika ausgeübt. Und auch heute werden Menschen ihrer Lebensgrundlage beraubt. So also auch hier im Text. Und wenn man sich das so vor Augen malt, wenn du irgendwo in so einem persönlichen Hurrikan dich befindest, wo es richtig rund geht, dann ist vermutlich nicht da das Gefühl, dass du ein Held bist. Dann wirst du vermutlich der These von Anfang nichts annehmen können, sondern wirst sehr sagen, Klaus, bleib da mal weg mit deiner These. Ich möchte uns mit 3 Punkten mitnehmen, doch auf einen Weg, und das blenden wir mal ein, Held sein zu erkennen. Ein erstes, Gottes heldenhaftes Eingreifen in Raum und Zeit. In Vers 8 finden wir das. Da schickte der Herr einen Propheten, der sagte zu den Israeliten, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten geführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Es kommt hier ein Prophet in diese Geschichte hinein, der im Auftrag Gottes also redet. Und er macht den Leuten, die gerade am Zweifeln sind, die so einen persönlichen Hurrikan erleben, macht er deutlich, hey Leute, Gott hat doch auch in eure Geschichte schon eingegriffen. Rettung, Befreiung aus Ägypten, vermutlich im 15. Jahrhundert, also vielleicht 50, 100 Jahre vorher in eurer Geschichte, hat er sich doch als sichtbar eingreifender Gott erwiesen. Einige von uns haben das Adoniram-Musical vor 2 Wochen gesehen. Und da wurde uns die Geschichte von Mose nochmal eindrücklich vor Augen gemalt, was alles nötig war, bevor Israel aus Ägypten, aus dieser Sklaverei fliehen konnte. Für mich persönlich war so ein Teil in der Geschichte dieses Musicals besonders eindrücklich, als es um einen Türrahmen ging. Da wurden Lämmer geschlachtet, das Blut der Lämmer sollte an die Türrahmen der Juden gestrichen werden. Warum? Gott hatte gesagt, ich werde jede Erstgeburt im Land Ägypten töten durch einen Engel, der umherzieht. Aber wenn ihr Israeliten ein Lamm schlachtet und das Blut an diesen Türrahmen anbringt, dann wird er an euch vorübergehen. Wir feiern heute das Abendmahl und das ist sozusagen der rote Faden von der Geschichte Ägyptens bis hin zum Abendmahl. Jesus gibt sein Blut und will damit retten, will damit neue Perspektiven mitten im Chaos unserer Zeit aufzeigen. Und Israel wurde errettet. Israel wurde vom Todesengel verschont durch das Blut. Und Gott sagt uns zu, du wirst verschont, wenn du sein Blut in Anspruch nimmst, wenn du sein Rettungsangebot annimmst. Gott hat also schon viel in Bewegung gesetzt. Er hat sich zu den Menschen aufgemacht, zu dir und zu mir. Die Frage ist, was macht das mit Israel zur damaligen Zeit, 15. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert vor Christus ungefähr? So spielt die Geschichte mit Gideon. Was macht es mit dir? Ein zweites, warum wir unseren Heldenstatus nicht erkennen oder oft nicht erkennen. Und der Prophet sagt zu den Leuten, ich sagte euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr jetzt wohnt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Israel ist in der Richterzeit immer wieder an der Frage gescheitert, welche Stellung Gott selber für sie hatte. Mal war er groß für sie. Und dann standen sie wieder in der Versuchung, ihn völlig aus den Augen zu verlieren. Ist das heute anders? Ist bei dir und mir anders? Welche Rolle spielt er bei dir und mir? Welche hat er in dieser Woche gespielt bei dir und mir? Welches Gewicht hat Gott in deiner Zeitplanung, in deiner Geldplanung? Welches Gewicht, welche Ehre bekommt er? Welche hat er in unserer Gesellschaft? Das sind die Fragen, die mir im Zusammenhang mit diesem Text gekommen sind, wo Gott uns darauf hinweisen will. In der hebräischen Bibel, also dem ersten Teil der Bibel im Alten Testament, gibt es ein Wort, was auch das Gewicht beschreibt. Das ist das hebräische Wort Kavod. Das kann man mit Ehre, mit Herrlichkeit übersetzen, mit dem Gewicht Gottes, was er für jeden Einzelnen und für die Gesellschaft hat. Oder mit dem Ansehen, mit der Bedeutung. Und Gott ist Kavod, Gott ist Herrlichkeit, Gott ist gewichtig, Gott will geehrt werden. Doch kommt das zum Tragen? Heute? Morgen? Ich fand in diesen Tagen einen interessanten Satz von Johannes Hartel, den er vor wenigen Tagen gesagt hat. Das äußert er, die Moderne hat Gott nicht abgeschafft, sie hat das Ich zum Gott erhoben. Die Moderne hat Gott nicht abgeschafft, sondern sie hat das Ich zum Gott erhoben. Und dann führt er das aus und sagt, der Mensch ist sich selbst die größte Masse, also das größte Gewicht. Deshalb kann man ihn auch vergleichen mit einem Astronauten, der im Weltall im Weltall umherschwebt. Er ist ganz frei, aber er hat keinen Haltepunkt. Erst wenn wir sozusagen das Gewicht Gottes, die Herrlichkeit Gottes, seinen Einfluss in der Gesellschaft, in der Geschichte unserer Zeit wieder wahrnehmen, kommt es zu einer Ordnung. Und deswegen ist die Frage, die entscheidende Frage, ob da Bindung da ist und entsteht, wen liebst du? Und ich entdecke das manchmal mitten im Alltag, mitten in der Woche, dass diese Liebe so schnell aus dem Blick gerät, dass ich alles andere liebe. Bei mir kann das zum Beispiel der Fußball sein, der eine große Bedeutung hat, oder dass ich ständig am Handy daddele und meine Zeit verplempere. Also die Frage, wen liebst du, was fesselt dich? Gott ist an einer Beziehung zu uns interessiert und deshalb kann der Astronaut, der da rumschwebt, auch bei ihm landen. Darf Gott dein Gott sein? Welche Stellung hat er? Wo gibt es Anzeichen in deinem und meinem Leben, dass er nicht mehr die Stellung hat, die ihm zusteht? Darf Gott überhaupt noch reden? Das war ja hier auch das Entscheidende. Ja? Darf er mein Gehör noch finden? Oder sind die Kanäle alle zugestopft? Mein Herz, meine Ohren, ob wir es glauben oder nicht, Digitalität ist auch zum Götzen unserer Zeit geworden. Wir sitzen am Bildschirm, wir müssen es da sitzen, aus beruflichen Gründen, aber wir merken, wie wir manchmal mitten im Alltag plötzlich von dem Gewichtigen abgelenkt werden durch so viele andere interessante Informationen, die uns entgegenflattern. Und das ist eine ständige Versuchung. Ich weiß, wovon ich rede an dieser Stelle. Und die Frage ist, ob wir auch noch den Mut haben, mal bewusst Stopp zu sagen, uns mal da rauszuklinken, vielleicht für ein Wochenende oder im Urlaub oder einen bewussten Tag einzurichten. Ein drittes auf dem Weg zu einer neuen, heldenhaften Identität. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Sie gehörte Joasch, einem Nachkommen Abiesas. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der Kälte Weizen zu dreschen. Er wollte das Korn in Sicherheit bringen, bevor die Midianiter es rauben. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm: Der Herr ist mit dir, du starker Held. Wir müssen uns das nochmal vor Augen malen. Eigentlich ist das ja wenig heldenhaft, was der Gideon da macht, oder? Wir blenden das mal ein. Er drischt Getreide. Wo? In einer Kälte. Die war nicht so offen wie hier, sondern das war etwas im Geheimen, denn die Juden mussten sich ja zurückziehen aus Angst vor den Feinden, dass sie ihnen das Getreide wegnahmen. Und der klopft also mit einem Stängel auf die Getreide, was sozusagen was abgeerntet war, damit sozusagen die Körner durch den Stängel dann abfallen. Das war normalerweise eine Arbeit, die man draußen auf dem Feld gemacht hat, denn der Wind hat dafür gesorgt, dass die Spreu ja sozusagen gleich vom Weizen getrennt wurde. Aber er hat es im Geheimen gemacht. Ort des Geschehens, das blenden wir auch nochmal ein, das war Ophra. Das ist so etwa 20 Kilometer nördlich von Jerusalem entfernt. Und er tut es unter einer Terebinte. Das waren früher oftmals heilige Bäume. Dort begegnet der Bote Gottes, also der Engel, diesen verängstigten Gideon. Und ich lese nochmal Vers 13 und 14. Gideon fragte nach: Wie meinst du das, mein Herr? Wenn der Herr mit uns ist, warum passiert uns das alles? Wo sind alle deine Wundertaten geblieben, von denen unsere Väter erzählt haben? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Doch jetzt lässt der Herr uns im Stich. Die Midianiter können mit uns machen, was sie wollen. Aber da gab ihm der Herr den Auftrag: Geh los. Du hast die Kraft dazu. Du wirst Israel aus der Gewalt der Midianiter retten. Ja, ich bin es, Gott bin es, der dich schickt. Wir blenden mal auch die nächste Folie noch ein. Also in dieser Gottesbegegnung, man könnte sagen, ja, er steht da ziemlich mit leeren Händen da, beziehungsweise er zweifelt. wahrscheinlich auch nachvollziehbar. Er zweifelt daran, dass es diesen Gott, diesen geschichtsmächtigen Gott gerade so gibt. Wo ist er denn? Und vielleicht fragst du das auch gerade in deiner persönlichen Situation. Wo greift er denn ein? Was passiert denn? Und Gideon sieht sich keineswegs als Held. Er sieht die missliche Lage, er sieht die Gefahr, er sieht die Angst. Und er hat auch überhaupt keine Idee davon, wie das anders werden will. Vielleicht passt der Satz zu ihm, wer sich ständig als Opfer sieht, kann nicht Sieger sein. Wer sich ständig als Opfer sieht, kann nicht Sieger sein. Wenn du auf dein Leben schaust, was entdeckst du? Und angenommen, Gott sagt dir heute, ich bin mit dir, du starker Held. Was würdest du darauf antworten? Klagst du über das, was in deinem Umfeld läuft, was du selber erlebt hast, was in der Gesellschaft für die Grütze ist? Klagst du vielleicht auch darüber, was in unserer Community als FEG, in der kirchlichen Landschaft daneben läuft, was nicht gut läuft? Oder hörst du, dass Gott in dir einen starken Helden sieht oder eine starke Heldin sieht? Was wäre, wenn er dir heute sagt, du bist derjenige, mit dem ich etwas verändern will, mit dem ich etwas bewegen will, was dir unbeweglich erscheint? Wir feiern gleich das Abendmahl. Es ist mehr als ein Erinnerungsmahl. Es ist der sichtbare Beleg, dass Gott auch heute Menschen retten will, rausrufen will aus der Orientierungslosigkeit, aber auch aus dem freien Schweben im Raum, ohne Bindung. Er will sich an dich binden und er möchte, dass du dich an ihn bindest. Das Abendmahl ist auch der Beleg dafür, dass sein Handeln nicht zu Ende ist. Sonst würden wir es hier nicht feiern. Wir feiern es in dem Bewusstsein, dass dieser geschichtsmächtige Gott nicht nur in Israel, damals in Ägypten eingegriffen hat, sondern dass er auch heute Menschen noch begegnet und retten möchte. Die Frage ist, erkennst du deine dir von Gott geschenkte Identität, dass er mit dir und in dir handeln will, an? Oder bleibst du bei dem, dass du dich weigerst und dass du sozusagen nur auf die Angst schaust? Wenn du deinem Freund heute zuhörst oder deiner Freundin, obwohl du müde bist, dann bist du ein Held. Wenn du ehrlich bleibst, wo andere mogeln, dann bist du ein Held. Wenn du dran bleibst im Glauben, obwohl du zweifelst, dann bist du ein Held. Gott braucht keine Helden, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er dennoch einen Helden oder Heldin in dir sieht. Vielleicht fühlst du dich manchmal klein wie Gideon, aber Gott sieht dich groß an. Er sagt heute zu dir, ich bin mit dir, du starker Held. Lass dich von ihm rufen, nicht weil du stark bist, sondern weil er in dir lebt. Ich bete noch. Vater, danke für diese Zusage. Was ist das für ein Unterschied, wenn wir das hören, dass du in uns lebst und dass du uns stark machen willst, dass du mit uns etwas bewegen willst, dort, wo wir uns aufhalten. Ob wir in der Schule sind, ob wir in der Arbeit sind, ob wir studieren oder irgendetwas anderes tun. Ob wir jung sind oder alt, spielt keine Rolle. Danke für dein mächtiges Handeln. Und Herr, wo wir zweifeln, da lass uns neu sehen, dass du diesen Zweifel auch wegräumen willst und dass du stark in uns handeln willst, durch uns und mit uns. Danke, dass wir jetzt auch das Abendmahl feiern können. Als einen sichtbaren Beleg, dass du da bist, als auferstandener Herr, dass du lebst, dass du lebendig bist. Und lass das nicht nur so Worte sein, die wir heute Morgen hören, sondern lass uns das morgen und übermorgen erfahren. Amen.